Rincewind wusste, dass er eigentlich in Panik geraten sollte, aber unter den gegebenen Umständen fiel ihm das sehr schwer, denn Gefühle wie Panik, Schrecken und Zorn standen in einem unleugbaren Zusammenhang mit bestimmten Säften, die in Drüsen produziert wurden. Und die Drüsen steckten nach wie vor in seinem Körper. Es war nicht leicht festzustellen, wo sich sein Leib befand, aber als der Zauberer nach unten sah, bemerkte er ein dünnes, blaues Band, das dort seinen Ursprung hatte, wo er den Fußknöchel vermutete. Hastig klammerte er sich an die Hoffnung, dass der Körper am anderen Ende des sonderbaren Fadens auf ihn wartete. Das Unbehagen verwandelte sich schon bald in schieres Entsetzen, was dazu führte, dass er wieder Boden unter sich spürte, beziehungsweise harten Untergrund. Rincewind zweifelte kaum daran, dass es nicht der Boden war. Vorsichtig sah er sich um. Zerklüftete Berge ragten einem frostkalten Firmament entgegen, an dem spöttische Sterne blitzten. Sterne, die auf keiner Himmelskarte des Multiversums verzeichnet waren. Und in ihrer Mitte glühte ein dämonisches, rotes Auge. Rincewind schauderte und wandte den Blick ab. Die Landschaft vor ihm fiel steil nach unten, von wo ein trockener Wind übers eisverkrustete Geröll flüsterte. Er wanderte den Hang hinab, bis sich ihm schließlich ein Anblick bot, von dem nur wenige lebende Menschen erzählen können. Vor ihm gähnte ein tiefer Abgrund in Form eines Trichters, der mindestens eine Meile durchmaß. Der flüsternde Wind trug die Seelen der Toten in die dunkle Kluft, wobei ein dumpfes Murmeln laut wurde. Es klang wie der Atem der Scheibenwelt. Ein schmaler, granitener Steg führte über die gewaltige Öffnung hinweg, und in einer Entfernung von rund 30 Metern bildete er ein kleines Plateau. Rincewind bemerkte einen Garten mit Gemüse- und Blumenbeeten, daneben eine schwarze Hütte. Ein Pfad führte genau darauf zu. Der Zauberer blickte in die Richtung, aus der er kam. Der blaue Faden glühte nach wie vor. Dicht daneben hockte der Koffer auf dem Weg. »Na schön«, brummte Rincewind, »komm mit.« Der Koffer streckte die Beine aus und folgte ihm über den Pfad. Rincewind vergewisserte sich mehrmals, dass der Koffer nicht zurückblieb, als er über einen aus Marmorsplittern bestehenden Weg schritt, sich der Hütte näherte und dort die Tür öffnete. Die Eingangshalle. Nun, der Magier wunderte sich nicht so sehr über den Umstand, dass sie wesentlich größer zu sein schien, als die ganze Hütte von draußen erschien. An solche Dinge hatte er sich bereits gewöhnt. So etwas gehörte zu den ganz normalen Rätseln der Welt. Ihn erstaunte auch nicht das Dekor im Stil frühe Krypta, modernisiert mit vielen schwarzen Vorhängen. Sein überraschter Blick galt der Uhr. Es handelte sich um ein ziemlich großes Exemplar, das zwischen zwei steilen Wendeltreppen stand. Die Verzierungen des hölzernen Gehäuses erinnerten an Dinge, die Menschen normalerweise nur im Delirium sahen. Es braucht wohl nicht extra erwähnt zu werden, dass das Pendelgewicht aus einer rasiermesserscharfen Klinge bestand. Jemand klopfte ihm auf den Rücken. Der Zauberer drehte sich verärgert um. »Hör mal, du Sohn einer Aktentasche, ich hab dir doch gesagt...« Vor ihm stand nicht der Koffer, sondern eine junge Frau mit chromfarbenem Haar, die ihn aus silbernen, verwirrt blickenden Augen ansah. »Bist du lebendig?« fragte die Unbekannte. »Nun, das hoffe ich jedenfalls«, antwortete der Magier. »Manchmal bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wo sind wir hier?« »Dies ist das Haus des Todes«, sagte die Frau. »Aha«, kommentierte Rincewind. »Wie heißt du? Mein Name ist Isabelle.« »Ich bin Rincewind, entschuldige bitte, aber wenn dies das Haus des Todes ist, was machst du dann hier? Du scheinst mir nicht tot zu sein.« »Oh, ich lebe hier.« Sie musterte ihn eingehend. Du bist nicht zufällig gekommen, um deine verstorbene Geliebte zu retten, oder? Von solchen Leuten hält mein Vater nicht viel. Ich suche nach einem Freund. Hast du ihn vielleicht gesehen? Ein kleiner, dicker, der dauernd redet, eine Sonnenbrille trägt und sich komisch kleidet? Dann traf ihn die Erkenntnis mit der Wucht eines Schmiedehammers. Dein Vater? Ein wenig verlegen senkte sie den Blick. Nun, er hat mich adoptiert, erwiderte sie. Er fand mich, als ich noch ein kleines Kind war. Ist eine sehr traurige Geschichte. Ihre Miene erhellte sich wieder. Komm, ich stelle dich ihm vor. Zwar hat er heute Abend Besuch, aber bestimmt wird er dich gern empfangen. Er pflegt nur selten Umgang mit Lebenden, was auch auf mich zutrifft, fügte sie hinzu. Tut mir leid für dich, sagte Rincewind. Habe ich das alles richtig mitgekriegt? Wir sprechen vom Tod, oder? Hochgewachsen, dürr, um nicht zu sagen knochig, leere Augenhöhlen, hat viel für Sensen übrig? Isabel seufzte. Ja, ich fürchte, sein Aussehen spricht gegen ihn. Weißt du, bestimmt hat sich mein Freund nur irgendwo verirrt, sagte Rincewind. Das passiert ihm dauernd. Tja, ich bedauere es wirklich sehr, dass ich mich jetzt von dir verabschieden muss. Isabel blieb vor einer großen, mit purpurnem Samt gepolsterten Tür stehen. In dem Zimmer auf der anderen Seite ertönten Stimmen. Unheimlich klingende Stimmen.
Würdest du mir das bitte noch einmal erklären?
Wenn du etwas anderes als einen Trumpf ausspielst, kann Süden zweimal stechen und verliert nur eine Schildkröte, einen Elefanten und ein großes Arkanum, während... Das ist Zweiblum, zischte Rincewind.
Einen Augenblick. Pestilenz ist Süden?
Ach komm schon, Tod. Das hat er bereits ausführlich erläutert. Was wäre geschehen, wenn Hunger, wie heißt das noch gleich, übertrumpft hätte? Oh, dann hättest du nur eine Schildkröte und nicht zwei stechen können, erwiderte Zweiblum heiter.
Aber wenn Krieg sofort mit einem Stichzwang beginnt, bekommt er mehr Punkte?
Genau.
Ich kann dem nicht ganz folgen. Wiederhol noch einmal, was du vorhin über Strategie und Taktik beim Reizen und Bieten erzählt hast. Vielleicht kriege ich dann den Dreh raus.
Nun, man kann auch reizen, um den Spielgegner zu täuschen, wobei man allerdings Gefahr läuft, den eigenen Partner zu verwirren.
Weißt du, worum es geht? Fragte Isabel.
Ich verstehe kein einziges Wort davon. Hört sich ziemlich kompliziert an.
Auf der anderen Seite der Tür sagte die schwere Stimme,
»Stimmt es wirklich, dass die Menschen so etwas zum Vergnügen spielen?«
»Ja, und einige von ihnen sind wahre Meister. Ich bin leider nur ein Dilettant.«
»Aber Menschen leben doch nur 80 oder 90 Jahre.«
»Du musst es wissen, Tod«,
warf eine Stimme ein, die Rincewind noch nie vernommen hatte und die er auch nie wieder hören wollte. Isabel öffnete die Tür. Rincewinds Blick fiel in ein düsteres Zimmer, vermutlich von einem Innenarchitekten gestaltet, der gleichzeitig an einer Kreativitätskrise und an Kopfschmerzen litt. Tod saß an der einen Seite des schwarzen Tisches, in der Zimmermitte und stritt sich mit Hunger, Krieg und Pestilenz. Nur Zweiblum hob den Kopf und bemerkte Rincewind.
»Hey, wie bist du hierher gekommen?« fragte er.
»Tja, das ist schwer zu erklären, aber...«
»Hast du den Koffer mitgebracht?«
Die hölzerne Kiste schob sich an Rincewind vorbei und blieb vor ihrem Eigentümer liegen. Der Tourist hob die Klappe, kramte eine Zeit lang in der Truhe, holte schließlich ein kleines, in Leder gebundenes Buch hervor und reichte es Krieg, der soeben mit einer gepanzerten Faust auf den Tisch schlug.
»Das ist Nasenwurz' Einführung in die Kunst des Kartenspielens«, sagte Zweiblum. »Ein gutes Werk, in dem ausführlich auf Besonderheiten wie Schneiden und Impass eingegangen.«
Tod schnappte sich das Buch mit einer knöchernen Hand, blätterte darin und schenkte den beiden Menschen überhaupt keine Beachtung.
»Genau«, sagte er, »auf ein neues, Pestilenz. Ich will dieser Sache endlich auf den Grund gehen. Und wenn's mich das Leben kostet, im übertragenen Sinne natürlich.«
Rincewind packte Zweiblum am Kragen und zerrte ihn aus dem Zimmer. Als sie durch den Flur liefen, der Koffer folgte ihnen dicht auf, sagte der Zauberer,
»Was hat das alles zu bedeuten? »Nun, Sie haben eine Menge Zeit, und ich dachte, Sie fänden Spaß daran«, schnaufte der Tourist.
Der Zauberer senkte den Kopf und blickte auf das dünne blaue Band, das noch immer von seinem Fußknöchel hing. Erst jetzt stellte er fest, dass auch der Tourist eins hatte.
»Ich will stark hoffen, dass ihr nicht beabsichtigt, uns zu verlassen.«
Die beiden Männer drehten sich um. Isabel stand im Flur und lächelte dünn. In der einen Hand hielt sie eine Sense, die besonders scharf zu sein schien. Rincewind versuchte, nicht auf sein blaues Lebensband zu blicken. Seiner Ansicht nach sollte eine junge Frau mit einer Sense nicht auf hintergründige, wissende und verunsichernde Weise lächeln.
»Offenbar ist mein Vater derzeit beschäftigt, aber ich glaube, es wäre ihm gar nicht recht, wenn ihr einfach geht«, sagte sie. »Außerdem habe ich niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann.«
»Wer ist das?«, fragte Zweiblumen. »Sie lebt hier, in gewisser Weise«, murmelte Rincewind. »Ist eine Art Mädchen«, fügte er hinzu. Er griff nach dem Arm des Touristen und versuchte, sich so unauffällig wie möglich der Tür zu nähern, den dunklen und kalten Garten zu erreichen. Es klappte nicht, hauptsächlich, weil sich Zweiblumen hartnäckig weigerte, zu verstehen und davon ausging, ihm könne ohnehin nichts zustoßen.
»Freut mich, dich kennenzulernen«, sagte der Tourist höflich.
»Ja, aber leider müssen wir uns jetzt verabschieden«, sagte Rincewind laut.
»Davon will ich nichts hören«, erwiderte Isabel. »Ihr müsst bleiben und mir von euch erzählen. Es ist so schrecklich langweilig hier und wir haben jede Menge Zeit.«
Die junge Frau sprang zur Seite, holte mit der Sense aus und zielte auf die glühenden Lebensfäden. Die scharfe Klinge heulte wie ein kastrierter Kater und verharrte abrupt. Holz knarrte. Der Koffer hatte nach der Sense geschnappt. Zweiblumen warf Rincewind einen erstaunten Blick zu, und der Zauberer zögerte nicht, traf eine rasche Entscheidung und rammte dem Touristen, nicht ohne eine gewisse Befriedigung, die Faust ans Kinn. Als der kleine Mann nach hinten fiel, fing Rincewind die erschlaffende Gestalt auf, warf sie sich über die Schulter und rannte los.